Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Futsal ist jetzt wieder Thema hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die Viertelfinalpartien zur deutschen Meisterschaft und die hatten es in sich, denn zum Beispiel der Westen ist nicht mehr dabei, Sennestadt und auch Holzpfosten-Schwerte, die verlieren in ihren Viertelfinalspielen. Dafür sind die Hamburger ganz, ganz stark vertreten. Ich begrüße unseren Futsal-Experten Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin, moin.
Moin, Malte.
Ja, lass uns auf die Spiele gucken. Fangen wir mal mit Sennestadt gegen Hohenstein-Ernsthal an. 3-4 am Ende aus Sicht der gastgebenden Sennestädter. Du warst vor Ort, hast das Spiel gesehen. Kleine Überraschung für dich?
Nee, eine Überraschung nicht. Ich hatte von vornherein gedacht, es wird eine enge Kiste. Also es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Und ja, es war dann am Ende auch das erwartet enge Spiel. Die Hohensteiner, die haben sicherlich, was den Kader angeht, eine vermeintlich bessere Qualität im Team gehabt, haben sich ja auch nochmal mit Spielern aus der Ukraine und aus Polen verstärkt, unter anderem die teilweise auch extra für diese deutsche Meisterschaft verpflichtet worden sind, und das konnte man auf dem Platz auch ganz klar sehen. Also die haben schon eine sehr intensive und ausgeprägte futsalspezifische Spielanlage gehabt. Der MCH ist sehr über die individuelle Klasse und den Kopf gekommen, über den Willen dann auch. Da konnte man einfach auch Unterschiede sehen. Aber alles in allem war es dann doch ein enges Spiel. In der ersten Halbzeit war es dann so, es ging direkt offensiv los, wie ich es fast schon gewohnt bin beim Futsal auf diesem Niveau in Deutschland. Hohenstein-Ernsthal die erste Chance der ersten Minute, ein Konter vom MCH in der zweiten Minute, eine gute Chance zum Ausgleich, zur Führung direkt gehabt. Insgesamt muss man sagen, dass der VfL Hohenstein sicherlich einen Chancenplus hatte in der ersten Halbzeit und somit auch verdient mit 1-2 in die Halbzeit gegangen ist. Ich habe ein sehr, sehr gutes Futsalspiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gesehen, und eine super Stimmung auch auf den Rängen, auch wenn die Halle eine relativ kleine Halle war, meiner Meinung nach auch nicht ganz ausverkauft, aber trotzdem haben die da gewesen sind, eine Riesenstimmung gemacht, sowohl die Fans vom MCH, die im Altersschnitt sicherlich so um die 20 lagen, und die Fans vom VfL Hohenstein-Ernsthal, die einen Altersschnitt von um die 50 hatten, also eher so mein Alter. Aber es war eine Riesenstimmung, Wendelin Kemper war übrigens auch noch vor Ort, und in der zweiten Halbzeit fing das Ganze ein bisschen gemächlicher an, fiel aber dennoch ein schnelles 1-3 durch Mikita in der 22. Minute. Und und dann ist der MCH so langsam aber sicher wirklich ins Spiel gekommen. Auch wenn ihnen in den ersten 7-8 Minuten in der zweiten Halbzeit nicht ganz so viel eingefallen ist. Aber sie hatten mehr Ballbesitz. Die Hohensteiner haben in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit teilweise durch eine sehr souveräne Rotation, also die hielten dann den Ballbesitz durch Positionswechsel immer in ihren eigenen Reihen. Die Rotation hat fast 3 Minuten gedauert, also das ist wirklich eine ganze Menge im Futsal. Haben dann halt Ballbesitz generiert, der MCH konnte dann nicht viel machen, aber trotz allem sind sie dann zum 2-3 gekommen. Das war wirklich der erste Fehler in der Defensive vom VfL Hohenstein-Ernsthal, die in der zweiten Halbzeit nach vorne fast gar nichts mehr gemacht haben, muss man sagen. Die nutzt dann Söser im Nachschuss. Danach gab es eine super Druckphase vom MCH, da hatte Kalemschi die Möglichkeit auf den Ausgleich. Der muss den Ball eigentlich nur noch ins Tor schieben, schiebt ihn aber knapp rechts vorbei. Ich weiß nicht, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn der MCH diese Chance genutzt hätte. Die haben ein Riesenspiel dann gemacht, vor allen Dingen auch Söser, der kaum vom Ball zu trennen war. Es war wirklich unfassbar. Da gab es kaum Entlastung für den VfL Hott. Ich habe zwischendurch mal gedacht, die machen einfach zu wenig nach vorne. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber dann schossen sie ein bisschen aus dem Nichts heraus. Papirowski, das 2-4. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt ist die Messe gelesen. Aber da hat der MCH nochmal Gas gegeben, nochmal verkürzt durch Söser in der 40. Minute. Das war dann aber am Ende zu spät. Und und man muss dann auch als Fazit sagen, gesamt betrachtet war es ein gerechtes Ergebnis.
Dann lass uns doch die Beteiligten zu Wort kommen lassen. Du hast mit Vertretern vom VfL 05 Hohenstein-Ernsthal nach dem Spiel gesprochen.
Bei mir 3 Repräsentanten des Siegerteams heute Abend, des VfL Hohenstein-Ernsthal, mit 4-3 in Sennestadt gewonnen. Die Revanche ist geglückt. Ich spreche zuerst mal den Teammanager an, Heiko Fröhlich. Sie sind wahrscheinlich fröhlich, oder?
Das ist völlig richtig. Wir sind überglücklich. Wir haben uns wirklich eine Woche lang vorbereitet für dieses absolute Highlight. Ja. Und ich denke, insgesamt haben wir auch verdient gewonnen. Und dass das ein ganz enges Spiel wird, das haben wir von vornherein gewusst.
Bei mir auch nochmal Tim Zwingenberger, Kapitän der Mannschaft. In der ersten Halbzeit regelmäßig auf dem Platz gewesen, in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so. Woran hat es gelegen?
Ganz einfach, weil wir viele sehr gute Spieler haben. Und als Team kann man nur funktionieren, wenn auch alle wirklich 100% geben. Und da sind nochmal andere dran. Und deswegen ist es gar kein Problem. Als Team haben wir gewonnen, als Team sind wir aufgetreten und das ist das Wichtigste.
Also war keine Verletzung, es war eine reine taktische Maßnahme. Ja, und aus deiner Sicht, woran hat es gelegen, dass ihr heute das Ding mit 4-3 nach Hause gespielt habt?
Also zum einen, was ich schon eingangs gesagt hatte, dass wir als Team aufgetreten sind natürlich, ne? Und dass wir auch und jetzt mit Gegentoren jetzt ne, haben und jetzt irgendwie in Rückschlag geben lassen, sondern wirklich weitergemacht haben. Wir haben einmal immer offensiv gespielt, defensiv haben wir die eine oder andere Schwäche mal gezeigt, aber ich denke mal, da haben wir noch ein paar Wochen Zeit, um uns zu verbessern. Und wie unser Teammanager gesagt hat, wir haben nicht nur die letzte Woche hart gearbeitet, sondern wir haben wirklich regelmäßig wochenlang uns auf das Spiel, auf das jetzige Spiel vorbereitet. Und eingangs auch schon erwähnt, wir sind ja auch fünffacher nordostdeutscher Fußballmeister und da haben wir ja vor 4 Wochen schon das Final vorgehabt. Und auf dieser Ebene ist das heutige Spiel auch einzuordnen. Das heißt, es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke mal, wir haben verdient gewonnen.
Christopher Wittig, auch deutscher Nationalspieler. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass das Ding heute zu euren Gunsten ausgegangen ist?
Natürlich an unserer Teamleistung. Also wie wir als Team aufgetreten sind, jeder hat für jeden mitgefiebert, egal wer auf der Platte stand. Jeder hat da alles gegeben, ob von der Bank oder auf der Platte. Also das muss man uns schon hoch anrechnen. Aber auch den Gegner muss ich groß loben. Haben sich immer wieder ins Spiel zurückgekämpft und war eine gute Mannschaft.
Ja, ich denke auch, ihr habt vor allen Dingen in der ersten Halbzeit auch eine sehr souveräne Vorstellung abgegeben und auch teilweise in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 3-4 Minuten Ballbesitz am Stück gehabt. Und das in einem Futsal ja wirklich Welten, Universen, muss man schon fast sagen. Aber dann fiel das 2-3 aus, glaube ich, dem einzigen defensiven Fehler in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann kam die Sennestädter kam dann wieder über den Willen, aber dann habt ihr zurückgeschlagen und das 4-2 gemacht und ja, und dann?
Na, und dann haben wir den Sieg oder die Führung einfach noch ins Ziel gebracht und sind jetzt ins Halbfinale eingezogen.
Dazu von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich komme nochmal zurück zu Herrn Fröhlich. Herr Fröhlich, wir haben vorm Spiel schon drüber gesprochen. Jetzt gibt es endlich mal ein Heimspiel.
Ja, also da freuen wir uns ganz sehr drauf. Wir haben eine wunderbare Infrastruktur in unserem Sportzentrum, 650 Sitzplätze und wir rechnen wirklich mit einer hohen Resonanz. Ein wunderbarer Spieltermin, Ostersamstag, der 15. April, abends 18 Uhr. Da gibt es eigentlich nur eins. Auf geht's ins Sportzentrum nach Holstein-Ernstthal.
Ja, ich schaue schon mal nach dem Hotelzimmer. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und ja, wenn wir uns eben hören, also eine gute Heimreise.
Okay, danke schön. Und natürlich hast du nicht nur den Sieger gewürdigt, sondern auch den unterlegenen Trainer zu Wort kommen lassen. Sebastian Rauch von Sennestadt, der Coach, ebenfalls im Interview mit Heinz-Peter Effing.
Bei mir Sebastian Rauch, Trainer des MCH FC Sennestadt, mit der Mannschaft vor einigen Wochen noch westdeutscher Meister geworden. Jetzt mit 3-4 denkbar knapp ausgeschieden. Sebastian, warum?
Geilste Frage. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin total stolz auf die Leistung. Ja. Also man muss natürlich auch die Voraussetzungen sehen. Wir haben da gegen eine Mannschaft gespielt mit teilweise tschechischen, polnischen Profi-Futsaler, die dreimal die Woche trainieren zusammen, während wir einmal die Woche 75 Minuten haben. Und da muss ich einfach erstmal ein absolutes Lob für diese Leistungsbereitschaft, für die Leistung auf dem Platz heute von den Jungs geben. Also absolut top. Gut, woran hat es gelegen? An den Details. Ja. Wir haben die Chance zum 3-3 zum Beispiel mit 3 Mann gegen einen Spieler, legen den Ball quer und dann fehlt der halbe Fuß. Das Ding muss rein, dann steht sie 3-3 und das hast du ja auch von der Stimmung gehört, wir waren voll drin. Und dann hast du das Detail bei den anderen gesehen. Die haben dann irgendwie eine Chance, also nach dem 3-2, da denkst du, okay, das plätschert so bei denen vor sich hin und wir drücken und dann machen die das 4-2 und dann machen Abstauber. So, aber auch dann kommen wir nochmal und machen das 4-3 und ja, denkbar knapp, wie du schon gesagt hast, aber das wirklich jetzt so zu analysieren, 5 Minuten nach dem Spiel, ist natürlich schwer.
Klar, ist super schwierig. Also ich als Außenstehender habe die erste Halbzeit so gesehen, wie du gerade schon sagst, man konnte einfach sehen, da ist eine Menge Erfahrung im gegnerischen Team. Da ist eine Menge Trainingserfahrung und einstudierte Abläufe und einfach ja eine hohe Intensität und Kontrolle. In der ersten Halbzeit möchte ich sagen, sind sie vielleicht sogar verdient in Führung gegangen mit 2-1 und auch in die Halbzeit gegangen. Aber in der zweiten Halbzeit habt ihr wirklich dagegen gehalten. Zwischendurch gab es mal eine Phase, wo euch da nicht ganz so viel eingefallen ist, aber ihr seid super über den Willen gekommen und über die individuelle Qualität. Auch Memosch hat ein Riesenspiel gemacht. Sag du noch mal ein paar Töne dazu, bitte.
Ja, zur ersten Halbzeit gebe ich dir recht. Da hast du ja Berker Yilmaz bei uns im Tor gesehen. Der Junge ist 19 Jahre, ja? Das ist der jüngste Spieler in unserer. Das fällt dir nicht auf. Ne?
Ja. Ganz kurz, muss ich mal einhaken. Der sieht aus wie 29.
Von der Ausstrahlung her, ja? Hast du gesehen, was der gehalten hat? Also, wie gesagt, Wendelin Kemper war ja da. Ich hoffe, er hatte noch einen Zettel. Also, was der uns auch in der ersten Halbzeit da rausgerettet hat, das war wirklich deutschlandweit absolutes Top-Niveau. Also, das hast du heute gesehen. Ja, erste Halbzeit hast du recht, da haben die verdient mit 2-1 geführt. Ich finde auch 2-1 war das ein verdientes Ergebnis. Beide Seiten hatten Chancen, wir hatten auch unsere Chancen. Ein bisschen mehr am Drücker war Hohenstein. Zweite Halbzeit fand ich uns mehr, haben wir mehr vom Spiel gehabt. Aber da macht Hohenstein dann natürlich schnell das 3-1. Dann müssen wir wieder, dann kommen wir auch, machen das 3-2. Dann, wie gesagt, das 4-2, das war dann so ein kleiner Genickbrecher. Aber auch da kommen wir wieder. Also da hast du schon recht, da sind wir absolut über den Willen gekommen. Und man muss einmal eins sagen, wir sind in der Futsal-Liga West, das mit Abstand jüngste Team gewesen, mit 21 Jahren Durchschnittsalter. Wir sind bei dieser deutschen Meisterschaft auch mit demselben Durchschnittsalter angetreten. Und dafür, gegen solche Cracks, gegen die wir gespielt haben, dass wir das Spiel wirklich auf Augenhöhe bestreitet haben, individuell, den wir auch teilweise den Schneid abgekauft haben, also das ist absolut bemerkenswert. Da bin ich sowas von stolz drauf. Also mit diesem Alter, was die Jungs da auf dem Platz pfeffern, alle mit deutschem Pass. Also ich finde, auch da kann man mal einen Blick in Richtung Nationalmannschaft richten, was wir da heute auch auf den Platz gezaubert haben, gegen teilweise tschechische Profis. Tschechien ist in der Welt Top 10. Ja, also bitte, das war super, super.
Ja, ich denke auch, und dann vor allen Dingen auch zu Hause, ne? Also in dem Stadtteil, in dem die Jungs größtenteils oder nahezu alle groß geworden sind, schon eine Riesenleistung. Dem ist von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen. Also trotz allem, trotz des Ausscheidens, eine super Leistung abgerufen, eine klasse Saison gespielt, ein bisschen unglücklich ausgeschieden, aber ich denke, damit kann man leben. Ich danke dir, Sebastian.
Ich danke dir auch. Es geht weiter. Nächste Saison kommen wir wieder.
Hans-Peter, du hast es angesprochen, wir gehen auf die Thematik nochmal ein, wir nehmen die vom Anfang nochmal auf, diese zugekauften Ukrainer, tschechischen Spieler, polnischen Spieler, da haben ja viele dann auch nach den Spielen diskutiert, bei Jahn Regensburg ist es ja eine ähnliche Situation mit brasilianischen Spielern, dass das doch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist. Wie stehst du zu der Thematik? Kann man davon Betrug sprechen? Ich würde sagen, nein.
Ja, das sage ich auch ganz klar. Das ist kein Betrug, es ist möglich, weil sonst dürfen die Spieler nicht auf dem Platz stehen. Also ich habe mir jetzt nicht die Statuten des DFB im Einzelnen durchgelesen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da möglich ist, was nicht. Aber Fakt ist, ich habe mir Meinungen eingeholt, ich habe mich informiert. Und ja, und es ist ganz klar kein Betrug. Es ist natürlich ja frustrierend für Teams wie den MCH FC Sennestadt oder auch die Holzpfosten aus Schwerte, die ganze Saison hinweg mit einem Team auf dem Platz stehen und sich dann einer Mannschaft gegenüber sehen, die verstärkt wurde, ganz erheblich verstärkt wurde mit Spielern, die auch teilweise schon professionelle Erfahrung haben. Aber andersherum sehe ich dann auch wieder die Chancen, die das Ganze bietet. Und das ist natürlich auch der nächste Entwicklungsschritt. Ich kann es verstehen, dass man diese Möglichkeiten nutzt, auch als Club wie der VfL Hohenstein-Ernstthal, der ja schon sehr, sehr lange im Bereich Futsal unterwegs ist, auch ohne diese Spieler, der auch schon Erfolge erzielt hat, ohne diese Spieler, die jetzt dazu gekauft worden sind und kurzfristig verpflichtet worden sind. Die sind ja schon 5-mal hintereinander oder 6-mal hintereinander nordostdeutscher Futsalmeister geworden. Die waren auch schon mal im Halbfinale der deutschen Futsalmeisterschaften. Die haben sich halt jetzt nur verstärkt. Sie haben das gemacht, was der SSV Jahn Regensburg eben auch gemacht hat. Wobei da ja schon einige die gesamte Saison spielen. Da sind jetzt, glaube ich, nur 2 kurzfristig oder 3 noch kurzfristig dazugekommen. Aber diese Wechselfristen gibt es. Die sind korrekt. Die hat man genutzt. Und man hat sich bestmöglich verstärkt und versucht natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist der nächste Step, den wir auch in Deutschland brauchen, um irgendwann mal zu einer Professionalisierung zu kommen. Jetzt ist nur der DFB gefordert, weil es kann natürlich auch nicht im Interesse des deutschen Futsal sein. VfL Hohenstein-Ernstthal, in der ersten Halbzeit haben die deutschen Spieler, die dabei waren, regelmäßig auf dem Platz gestanden. Übrigens nochmal zu Marco Pohl sei gesagt, der ist ja 3. deutscher Nationaltorhüter. Der hat deswegen nicht gespielt, weil er die ganze Woche über erkrankt war. Das hat mir Heiko Fröhlich gesagt. Und das glaube ich ihm auch, weil da ja auch spekuliert wurde, deutscher Nationaltorhüter steht nicht auf dem Platz, da wird lieber ein Ausländer eingesetzt. Das hat da ganz einfach krankheitsbedingte Gründe. Ja, und wie gesagt, das ist der nächste Step, der erforderlich ist. Der DFB muss halt jetzt hier nur vor der nächsten Saison regulierend eingreifen. Es muss eine klare Beschränkung her. So viel Ausländer dürfen im Team sein. Und es gibt vielleicht dann diese Möglichkeit der zusätzlichen Verpflichtung kurz vor den Playoffs nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Aber mein Gott, da muss der DFB jetzt regulierend eingreifen. Aktuell ist es möglich und es ist kein Betrug meiner Meinung nach. Von daher kann ich die eine Seite verstehen, die frustriert ist, aber ich kann eben auch die Teams verstehen, die so handeln und eben auch die Möglichkeiten dazu haben. Und ich möchte nochmal sagen, der VfL Hohenstein-Ernstthal, die haben sich auch insgesamt sehr professionell auf dieses Spiel vorbereitet, sind einen Tag vorher angereist, haben morgens noch ein Anschwitzen in einer anderen Halle gemacht, haben noch einen Spaziergang gemacht mittags, haben Physiotherapie-Termine noch gehabt nachmittags. Die haben sich außerordentlich professionell vorbereitet Und aktuell kannst du nur so die deutsche Futsalmeisterschaft gewinnen. Und das ist letztlich auch der Schritt in die richtige Richtung.
Also ein ernstzunehmender Titelkandidat, auch die Hohenstein-Ernsthaler, genauso ernstzunehmend wie Jahn Regensburg. Und da kommen wir zu der Mannschaft, die sich ja vor allem mit Brasilianern in dieser Saison verstärkt hat. Und die haben es auf dem Platz auch gezeigt. 8:1 gegen die Holzpfosten aus Schwerte. Die Holzpfosten auch einen Tag vorher angereist nach Regensburg, sich eigentlich auch super vorbereitet, aber auf dem Platz keine Chance gehabt.
Ja, das muss man leider wirklich so sagen. Am Ende ohne Chance, das sagst du genau richtig. Das ist bitter. Das ist bitter. Man hat eine ganz starke Saison gespielt, jetzt hier im Westen, die ja auch, man war ja auch Belastung ausgesetzt, man fährt noch von A nach B, man investiert Zeit, Mühe und Leidenschaft und am Ende verliert man im Viertelfinale der deutschen Futsalmeisterschaften gegen den Meister Süd, der übrigens auch eine 18 Spiele andauernde Regionalligasaison hinter sich gebracht hat, übrigens ohne Punktverlust, mit 1:8 und hat vielleicht in der zweiten Halbzeit, als Bahr den Anschlusstreffer macht zum 1:3, so ein paar Minuten eine Phase gehabt, wo man vielleicht hätte rankommen können und vielleicht auch ein Unentschieden hätte erzielen können im Laufe des Spiels. Aber dann passiert ein Eigentor von Nepkin zum 4:1 und spätestens dann war die Messe wirklich gelesen. Ja, aber das ist dann auch die logische Konsequenz. Ne? Bei den Regensburgern spielen Leute mit, die professionelle Erfahrung haben, die eine ganz andere langjährige Erfahrung im Bereich Futsal haben. Da steht einfach eine andere Qualität auf dem Platz. Übrigens habe ich gelernt, es ist nicht Douglas Costa, der Kohle reinhaut, sondern es ist dann tatsächlich Rafinha, der die Wohnungen der Jungs bezahlt in München. Und am Ende des Tages kommt dann sowas dabei raus und die Holzpfosten, die bleiben möglicherweise unvollendet. Sie sind schon zweimal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gewesen. Das haben sie beide Male nicht gewonnen. Und da haben sie nicht gegen Mannschaften gespielt, die mit professionellen Spielern verstärkt waren. Und es wird in Zukunft immer schwieriger werden, deutscher Meister zu werden. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung beim SSV Jahn Regensburg weitergeht. Die machen auch im Bereich Jugendfutsal übrigens einen Riesenjob. Das muss man hier an dieser Stelle auch sagen. Also die kaufen sich nicht einfach nur ein paar Brasilianer, holen die ins Team, spielen eine Saison guten Futsal und dann war's das wieder. Die sind wirklich auf nachhaltige Entwicklung aus. Ich bin trotzdem mal gespannt. Ein bisschen erinnert mich das an Baku United, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn Rafinha und Douglas Costa mal irgendwann nicht mehr beim FC Bayern spielen. Ob die Jungs dann auch wirklich bleiben, ob die dann so verwurzelt sind. Als Abschluss vielleicht zu diesem Spiel sei gesagt, Daniel Häuser, der bei den Futsal Lions in Düsseldorf spielt, schickte mir per WhatsApp die Botschaft mit dem Ergebnis und Samba de Janeiro. Ja, ich meine, mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Also 8:1 Samba-Fußball in Regensburg und da wird's in der nächsten Runde dann sehr, sehr interessant werden, denn dann treffen die Regensburger auf die Hamburg Panthers und wie die Hamburg Panthers weitergekommen sind in dieses Halbfinale, das besprechen wir gleich hier noch in der Sportshow auf meinsportradio.de. Vorher wollen wir euch noch kurz auf Anstoß unsere Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Benedikt Hövedes hinweisen. Kauft Lose für den guten Zweck, gewinnt tolle Preise, gestiftet von einzigartigen Sportlern, gibt's alles nicht im Handel zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen bei Anstoß. Und Benedikt erzählt euch jetzt nochmal, wie das genau geht und wo ihr euch vor allen Dingen noch weiter über Anstoß informieren könnt.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Die Futsal-Saison biegt auf die Zielgerade ein und die Halbfinalisten stehen fest. Wir besprechen gerade die Viertelfinals der deutschen Meisterschaft im Futsal, haben die ersten beiden Partien schon besprochen, kommen jetzt zu den Hamburger Vertretern, die ja in den beiden anderen Halbfinals mit am Start waren und gespielt haben. Schauen wir zunächst mal, Heinz-Peter, auf die Hamburg Panthers, die zu Gast waren beim SV Paas Neu-Isenburg, der ja sensationell in dieses Viertelfinale reingekommen ist, jetzt gegen den haushohen Favoriten, gegen die Hamburg Panthers antreten mussten und da dann aber auch deutlich die Grenzen aufgezeigt gekriegt haben. 0:11 die Niederlage des SV Paas.
Ja, sensationell ging es dann auch zu Ende. Also da sieht man dann auch sehr deutlich den Qualitätsunterschied. Und vielleicht ist es auch gut so, dass man den so deutlich ablesen kann. Ich finde es toll für so eine Mannschaft wie den SV Paas Neu-Isenburg, die natürlich auch über eine gewisse Futsalerfahrung verfügen. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, die spielen ja auch in der Hessenliga regelmäßig. Nicht besonders erfolgreich, aber sie haben es halt geschafft, bis ins Viertelfinale zu kommen, spielten jetzt gegen die deutsche Futsalmannschaft der letzten Jahre, das muss man so sagen, und ja, es war eine pure Demonstration von Macht, so möchte ich es mal sagen. Die Hamburger sind einfach total selbstbewusst. Auch ohne El Comandante, er ist ja nicht mehr dabei, haben sie, und auch Winkelinho war übrigens bei diesem Spiel nicht am Start. Ja, aber wenn ich nun mal die Torschützen hier mir ansehe, Labiat, Hattrick in der ersten Halbzeit, 0-3 stand es ja zur Pause, De La Cuesta, Celani als Torhüter, 2 Buden gemacht, Zankel, Meier, Kalili, die kennt mittlerweile jeder in Deutschland. Also das, man muss ja manchmal überlegen bei Mannschaften, wer spielt denn da nochmal mit? Mhm. Bei den Hamburg Panthers, ja, da kennt man die Jungs halt. Und ja, und am Ende muss man sagen, klarer, verdienter, deutlicher Sieg. Und für die Jungs vom SV Paas Neu-Isenburg ein Riesenerfolg, dass sie im Viertelfinale dabei waren und mal gegen den deutschen Serienmeister spielen durften. Ja, und wie du gerade schon sagst, jetzt SSV Jahn Regensburg gegen Hamburg Panthers im Halbfinale.
Und der Sieg der Panthers, der hätte sogar noch höher ausfallen können, denn es waren noch diverse Latten- und Pfostentreffer dabei. Also das Aluminium wurde auch nochmal herzhaft geprüft auf seine Tauglichkeit. Also es hätte durchaus noch höher ausgehen können. Aber auch von mir nochmal Kompliment an den SV Paas und Grüße auch an den Kollegen Aki Arefi, der ja uns in der letzten Woche hier redet und Antwort gestanden hat. Kopf hoch, Jungs, das läuft doch bei euch sonst insgesamt gut. Nächste Saison greift ihr wieder an. Ja, Hamburg Panthers also schon im Halbfinale. Du hast gesagt, gegen Jahn Regensburg, da müssen dann aber auch alle wieder an Bord sein, damit das da klappt, oder?
Ja, das wird eine große Aufgabe für die Hamburger. Also das, also da können die wirklich zeigen, was jetzt wirklich, also da werden sie wirklich gefordert jetzt in Regensburg. Da spielen sie gegen eine Mannschaft, die auch eingespielt ist, die nochmal punktuell mit guten Leuten verstärkt wurde. Ich möchte nicht vor dem vorweggenommenen Endspiel sprechen, weil auch der VfL Hohenstein-Ernsthal ist für mich ein ernstzunehmender Titelkandidat. Aber es ist auf jeden Fall eine Prüfung für die Hamburger in Süddeutschland.
Und die nächste Hamburger Prüfung, die steht dann auch an, denn der Hohenstein-Ernsthaler Fußballverein, der wird nämlich auf den FC Fortis Hamburg treffen. In seinem ersten Heimspiel übrigens, die Hohenstein-Ernsthaler, in dieser Saison, beziehungsweise in dieser K.O.-Runde. Und Fortis Hamburg, die müssen dahin reisen, denn die haben sich in einem Auswärtsspiel beim FC Karbach mit 6-3 durchgesetzt.
Ja, da hat dann ein Futsal-Ligist aus Hamburg gegen einen Oberligisten Fußball, der sich im Regionalverband Südwest ja über ein Turnier halt eben für dieses Viertelfinale qualifiziert hat, durchgesetzt. Und das ist auch wichtig für den Sport. Es ist immer gut, wenn Futsalmannschaften dann einfach die Fußballmannschaften auch schlagen, auch wenn es, so wie auch in diesem Fall, nicht immer ganz einfach ist. Es waren 3-6 am Ende, 3-0 zur Pause geführt, die Hamburger. Vitali Willem 0-1, Suntic 0-2, Shirazi 0-3 nach 18 Minuten, beziehungsweise zur Halbzeit dann 0-3. Klaasen vom FC Karbach und Mr. X vom FC Karbach, also der Torschütze zum 2-3, den konnte ich nicht herausfinden, trotz intensiver Recherche. Die schossen den FC Karbach dann nochmal heran, da keimte sicherlich so ein bisschen was wie Hoffnung auf. Aber mit dem 2-4 durch Yazar in der 31. Minute war das Ding dann endgültig durch. Dann fiel noch das 2-5, das 3-5 dann am Ende und Suntic setzte den Schlusspunkt zum 3-6. Ja, ich finde es am Ende gut, ohne dem FC Karbach damit zu nahe treten zu wollen, dass der FC Fortis Hamburg als reine Futsalmannschaft weitergekommen ist. Ich muss aber auch sagen, sowohl der Südwesten braucht jetzt endlich eine Regionalliga oder eine vernünftige Struktur in Sachen Futsal, weil ich finde, es kann jetzt auch nicht so weitergehen, dass man ständig Jahr für Jahr immer nur so ein Futsal-Turnier spielt und über das sich dann Mannschaften qualifizieren können, weil auch der Südwesten muss sofort Entwicklung von Futsal beitragen. Das geht nur über Struktur, das geht nur über Ligen. Ja, und der Norden, der verfügt ja auch bisher noch über keine Regionalliga im Futsal. Die brauchen auch endlich mal eine Regionalliga, auch wenn sie aktuell der Regionalverband sind, der 2 Halbfinalisten der deutschen Meisterschaft stellt. Und ich bin gespannt, wie der FC Fortis sich beim VfL Hohenstein-Ernsthal verkaufen wird, weil es wird definitiv kein Selbstläufer für die Jungs. Aber immerhin Halbfinale. Hervorgegangen übrigens aus dem MSV Hamburg, so wie ich letzte Woche spekuliert habe. Ja, das ist wohl offensichtlich so. Der größte Erfolg bisher in der Vereinsgeschichte und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Im Gründungsjahr quasi oder in der Gründungssaison gleich das Halbfinale zu erreichen, schon wirklich ein eine starke, starke Leistung. Wir drücken, ich als Hamburger drücke natürlich die Daumen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es ein Hamburger Finale in Hamburg gäbe am Ende.
Ja, das kann tatsächlich dabei rauskommen. Also die Hamburg Panthers waren ja in der letzten Saison gesegnet damit, dass sie ausschließlich Heimspiele hatten und sind dann auch bis ins Endspiel gekommen, konnten ihr Heimspiel dann auch zu Hause spielen. In diesem Jahr müssen sie regelmäßig auswärts antreten, aber wenn sie denn tatsächlich ins Endspiel kommen, müssten sie zwar wieder auswärts antreten, aber falls der FC Fortis dann sein Spiel beim VfL Hohenstein-Ernsthal gewinnt, gibt es dann doch ein Hamburger Endspiel. Und ja gut, FC Fortis gegen Hamburg Panthers hat sicherlich im Endspiel auch seinen Reiz. Ich bin gespannt, ich sehe die Hamburg Panthers in SSV Jahn Regensburg ungefähr gleich auf. Ich würde mal sagen, die Chancen sind 50-50, vielleicht leicht im Plus, weil der SSV Jahn Regensburg ein Heimspiel hat. Aber ich denke, die Hamburger, die können sich schon wehren gegen diese Qualität, die im SSV Jahn Regensburg steckt. Und beim VfL Hohenstein-Ernsthal gegen FC Fortis, da sehe ich, die Chancen sind schon etwas deutlicher Richtung VfL Hohenstein-Ernsthal verteilt. Die haben eine starke Mannschaft, die ich da am vergangenen Samstag habe spielen sehen. Umso größer ist mein Respekt vor dem MCH FC Sennestadt, mit dieser übrigens jüngsten Truppe im Viertelfinale Deutsche Meisterschaft, MCH FC Sennestadt, Schnitt 21 Jahre. Ja, aber die haben eine starke Mannschaft, der VfL Hohenstein-Ernsthal. Der FC Fortis wird ein hartes Stück Arbeit verrichten müssen. Wir etwas mehr als ein bisschen Glück brauchen. Ich denke, da sind die Chancen oder die Chancen etwas klarer verteilt. Da würde ich sagen, tatsächlich 70-30 für den VfL Hohenstein-Ernsthal.
Das Halbfinale dann am 15.04.2017, also am Osterwochenende, findet das Ganze dann statt, Ostersamstag. Jahn Regensburg gegen die Hamburg Panthers und Hohenstein-Ernsthal gegen Fortis Hamburg. Und wir berichten dann am Dienstag darauf, natürlich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, über den Weg der Mannschaften ins Finale der deutschen Futsalmeisterschaft, die dann am 29. oder 30. April ausgetragen wird. Der Ort steht ja, wie gesagt, noch nicht fest. Hans-Peter, vielen Dank.
Wie immer gerne, Malte.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.